Liebe Brüder und Schwestern, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Die Erlösung eines Menschen ist von seinem Glauben an Jesus Christus abhängig. Jesus wollte die Menschen erlösen und ruft sie auf: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Nun geschieht etwas Wundersames. Menschen erklären sich bereit, an ihn zu glauben, seinen höchsten Wunsch zu erfüllen. Seine Widersacher stehen am Fuße des Kreuzes. Es waren bedeutende Persönlichkeiten, Hohenpriester, Schriftgelehrte und Älteste. Sie sprechen und der gekreuzigte Jesus hört es. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz, so wollen wir ihm glauben. Jesus steigt trotzdem nicht vom Kreuze herab, obwohl er über die Macht verfügte, Wunder zu tun. Und er lässt sie im Unglauben. Er lässt sie unter dem Zorne Gottes. Der Erlöser lässt sie unerlöst. Er erfüllt die von ihnen gestellte Bedingung nicht. Er nimmt keine Bedingungen an. Ein reicher Mann in der Hölle versichert Abraham, dass wenn einer von den Toten zu seinen ungläubigen Brüdern gehen würde, diese Buße tun würden. Jesus steht von den Toten auf, zeigt sich aber nicht seinen ungläubigen Widersachern. Er geht nicht zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten, die unter diesen Umständen vielleicht Buße getan hätten. Er zeigt sich nur seinen Jüngern. Er will, dass wir Buße tun. Er will, dass wir an ihn glauben sollen, aber bedingungslos. Nur dies ist richtige Buße, richtiger Glauben. Alles andere ist Selbstbetrug. Wie sollen wir nicht an ihn glauben? Er hat doch so viele meiner Gebete erfüllt. Aber Bischof Walsh, der berühmte evangelische Schriftsteller Watchman Nee, Wang Mingdao, sind seit über 15 Jahren in Rotchinas Gefängnissen. Chrapow, Prokofjew, Aida Skripnikova und tausende von anderen schmachten in den Gefängnissen Sowjetrusslands. Sie beten in schweren Momenten für Befreiung oder wenigstens für Erleichterung ihres Loses. Aber ihre Gebete werden nicht erhört. Sie hungern, frieren und werden geschlagen. Ihr Glaube ist aber unabhängig von dem, was ihnen geschieht. Sie lieben den Gottessohn, die Fülle aller Schönheit und Weisheit, der seine Liebe in einer für uns unverständlichen Weise manchmal zeigt und manchmal durch das Zuteilen schwerer Leiden verhüllt. Sie lieben ihn ohne irgendein Wenn. Sie lieben ihn mit Dennoch und Trotzdem, wie es alle Glaubenshelden taten. Dies ist der Sieg des Glaubens und der Liebe. Kindern und Narren soll man keine halbfertigen Dinge zeigen. Sitze einmal neben einem Maler, während er ein Bild malt. Am Anfang sind es ja nur Kleckse aller Farben, dann unverständliche Linien und Punkte. Es soll ein Gemälde werden, aber es ist der gemalten Person ganz unähnlich. Eine Karikatur. So richtet das Kind und der Narr. Der verständige Mensch wartet ab, manchmal viele Jahre. Leonardo da Vinci hat an Gioconda 40 Jahre lang gemalt. Erst wenn es fertig ist, sieht man das Meisterwerk. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Nicht einmal als Sklave hatte er Ruhe. Weil er keinen Ehebruch begehen wollte, kommt er unter der Beschuldigung von Vergewaltigung und Ehebruch ins Gefängnis. Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt, fragen sich Narren und Kinder. Aber warte nur, Josef wird Reichskanzler Ägyptens, Retter des ägyptischen Volkes von Hunger und Retter seiner Brüder. Er wird ein Symbol des Erlösers. Er hatte die ganze Zeit Gott geliebt, gehofft und vertraut. Er hatte bedingungslos geglaubt und trug am Ende den Sieg davon. Er sah an die Belohnung, nicht das vergängliche Leiden. So tun es auch unsere Brüder und Schwestern, die unter Verfolgung leiden. So tut es Schwester Malosemlova, der 7 Kinder weggenommen wurden, weil sie sie in Sowjetrussland im christlichen Glauben unterrichtete. So tut es die Familie Sloboda, die ihre Kinder unter derselben Beschuldigung entrissen wurden. So tun es auch die Kinder im atheistischen Erziehungshaus. Alles hängt davon ab, worauf man schaut und wie man schaut. Ich war in meinem lieblichen Hause von Familie umgeben. Durch das Fenster sah ich schöne Blumen im Garten. Jetzt sitze ich in einer Gefängniszelle und es umgeben mich graue Wände. Soll ich daran meinen Glauben verlieren? Die äußeren Umstände haben sich geändert. Ich schaue aber auf die graue Zellenwände mit denselben Augen, mit denen ich auf die Blumen schaute. Sie bestehen nach wie vor, meine Augen, aus Millionen wunderbar konstruierten und arbeitenden Zellen, von denen an die 120 Millionen Fibern unsichtbare dünne Telefonlinien zum Gehirn gehen und ihm das Gesehene mitteilen. Ich kann die verschiedenen Schattierungen von Grau unterscheiden, wie ich früher die verschiedenen Schattierungen von Rosa der Blumen unterschied. Das Äußere änderte sich, das Auge blieb. Mit der Zeit kann ich in der dunklen Zelle blind werden. Das Auge gehört auch zum Vergänglichen. Aber es bleibt das Bewusstsein, der Geist, der es ausfindig machte, aus wie vielen Millionen Zellen das Auge besteht. Es gibt etwas Unzerstörbares in mir. Nein, Glaube und Buße sind nicht von äußeren Umständen abhängig. Ich sprach während der Kriegszeit mit einem deutschen Juden. Er war Richter gewesen. Er sagte mir, ich glaubte früher an Gott, kann aber nicht mehr glauben, seitdem mit den Juden so fürchterliche Dinge geschehen sind. Warum hat Gott sie zugelassen? Ich frug ihn, bevor Hitler all diese Grausamkeiten beging, wussten Sie davon, dass im Laufe der Geschichte viele andere Nationen und Gruppen von Menschen auf unbarmherziger Weise ausgerottet wurden? Sie sind doch ein Intellektueller und müssen davon wissen, wie ganze Bevölkerungen in Südamerika von den Spaniern, wie die Albigenser und Waldenser vernichtet wurden. Sie wussten über die Pogrome gegen die Armenier am Anfang dieses Jahrhundertes in der Türkei. Sie wussten all dies und glaubten dennoch an Gott. Man kann an einen guten Gott glauben, obwohl man über viel Leid in der Welt weiß. Aber wenn ich oder mein Volk in die Kategorie der Leidenden kommt, dann hört alles auf. Ist dies intellektuell zu rechtfertigen? Es sind Abel und seither unzählige andere gerechte Menschen unschuldigerweise erschlagen worden. Und Kinder Gottes haben dennoch an Gott geglaubt. Sie brauchen es nicht, dass Jesus vom Kreuz hinuntersteige, damit sie glauben. Nur einige Hunderte haben den auferstandenen Jesus gesehen. Hunderte von Millionen glauben an ihn, ohne ihn gesehen zu haben. Der Glaube braucht keine Wunder, weil er ja selbst ein Wunder ist. In einer Welt voller Leiden glaubt man dennoch und trotz alledem. Und man geht dafür ins Gefängnis. Und man wird auf Scheiterhaufen verbrannt. Und man glaubt an den liebenden und allmächtigen Vater. Ja, was für ein Wunder hat er denn getan, dass ich an ihn glauben soll? Er hat das größte Wunder getan, dass ich ohne jedes Wunder glaube und Buße tue und der einzigen sichtbaren Welt entsage, dies ist das Wunder. wie vor 2000 Jahren auf Golgatha, ruft uns auch heute die Welt zu. Modernisiert eure Theologie, dann werden wir glauben. Sie stellt uns Bedingungen. Steiget von der Kreuzestheologie ab, dann werden wir Buße tun. Führt Jazz und Popmusik in die Kirche ein. Haltet hochtrabende philosophische Reden anstatt der ehemaligen einfachen Predigten über Jesus. Dann werden wir glauben. Und wir wollen ja, dass die Menschen glauben sollen. Sie zum Glauben zu führen, ist ja der ganze Sinn der Existenz der Kirche. Bedingung nach Bedingung werden uns gestellt und Versprechen gegeben. Wir werden sofort glauben, wenn ihr das altmodische Evangelium verlässt und es durch ein soziales ersetzt. Jesus antwortete nicht einmal auf den Vorschlag eines Kuhhandels: Steige vom Kreuze ab und dann werden wir glauben. Er blieb am Kreuze und zeigte auch nach der Auferstehung seinen Widersachern nichts. Die Gemeinde Christi betrachtet es auch heute unter ihrer Würde, die Lockrufe der Welt einmal zu beantworten. Willst du den erlösenden Glauben haben, so musst du dennoch und trotzdem glauben, obwohl dir so vieles altmodisch erscheint. Die Gemeinde Christi hält es ja mit der alten Mode, mit der Mode Abels, mit der Mode Noahs, der ein Schifflein baute, als es kein Zeichen einer Regenwolke gab, mit der Mode Magdalenas, die ihren Erlöser liebte, als er am Kreuz hängend ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir halten es mit der alten Mode Magdalenas zu glauben und zu lieben, selbst wenn der Erlöser ein Leichnam im Grabe ist. Der Umstand, dass ich glaube, ist mir Wunder genug. Maria, die Mutter Jesu, glaubte an die Auferstehung, ohne den Auferstandenen gesehen zu haben. Ihr Glaube war auf einer so hohen Stufe, dass Jesus sicher war. Sie braucht keine Erscheinungen. Wir halten es mit der alten Mode und nehmen die Miniröcke der modernen Theologie. Miniröcke, die immer kürzer und kürzer werden, bis sie zuletzt die nackte Scham des Christentum benannten Unglaubens entblößen, nicht an. Behaltet diese Miniröcke. Aida Skripnikova, die Heldin der russischen Untergrundskirche, friert und hungert im Lager Toma in Sibirien. Im Alter von 26 Jahren ist sie bereits das vierte Mal im Gefängnis. Und das deutsche 23-jährige Mädchen Maria Braun schmachtet für ihren Glauben in sowjetischen Gefängnissen. Und Rabinchuk ist mit allen seinen 5 Söhnen eingesperrt. Diese verlangen keine Wunder. Nicht einmal das Wunder, dass deutsche Brüder ein Zeichen ihrer Solidarität mit ihnen zeigen sollen. Sie bleiben glaubensfest, selbst wenn deutsche Christen es unterlassen, für sie zu beten und ihnen tatkräftig zu helfen. Sie erleben ja das größte Wunder. Christus in ihnen ist ihnen die Hoffnung der Herrlichkeit. Dies ist die Wunderwelt, in welcher alle Christen leben. Amen.